Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Man hat mir gesagt, ich dürfe ohne Maske predigen. Den Text, den ich ausgewählt habe, ich lese ihn noch einmal. Er war zwar schon mal angeschlagen, Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und bewahrt seine Kleider, dass er nicht nackt wandle und man nicht seine Blöße sehe. Ich lese als Zusatz noch Matthäus 24, wer mitlesen möchte. Matthäus 24, und da lese ich die Verse 43 und 44. Matthäus 24, 43, 44. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet. Bewahren, wachsam sein, da sind wir eigentlich gut. Im Bewachen, im Bewahren, im Wachsamsein. Heute Morgen, als ich von zu Hause weggefahren bin, habe ich meine Türe zu Hause zugesperrt. Das machen wir normal. Meine Frau und ich haben zwar Freunde, bei denen ist das Haus immer offen, egal ob sie zu Hause sind oder nicht. Die sperren nie zu. Und es hat noch niemand jemand was reingetragen. Aber ich sperre zu. Und dann gibt es so ganz einfache Türen, die haben so ein Schloss und dann geht's zu. Vor einigen Jahren mussten wir unsere Haustür ersetzen und derjenige, der das gemacht hat, hat mir erklärt, machen Sie doch Schlösser so zargen ringsherum. Jetzt haben wir eine bessere Tür. Da kommt keiner rein. Und dann gibt es dann die ganz Guten, die bauen noch eine Alarmanlage zu Hause ein. Und dann kannst du dann über Video, wenn du auswärts bist, übers Handy, kannst du dann schauen, wenn da eingebrochen wird. Du kannst auch nicht viel ändern, aber du siehst es ja dann. Also, im Bewahren von unseren Häusern sind wir ganz gut. Wachen, wachsam sein, tun wir auch sonst. Eigentlich meint der Text, wir sollten ein bisschen die Augen und die Ohren offen halten, um zu sehen, was um uns herum so geschieht auf dieser Welt. Zeitgeschehnisse sollten wir vielleicht ein bisschen beobachten. Und so gibt es auch in unseren Gemeinden Menschen, die beobachten fast jeden Schritt des amerikanischen Präsidenten. Die schauen ganz genau, was der Papst macht. Zeitgeschehnisse. Der Welt einfach nicht gleichgültig gegenüberstehen. Im Moment kennt unsere Welt praktisch nur ein Thema und alle anderen, die gehen ein bisschen vergessen. Wir vergessen, dass es noch Flüchtlinge gibt auf dieser Erde. Wir vergessen, dass es Länder gibt, die am Existenzminimum sind, die beinahe bankrott sind. Wir vergessen, dass es noch Geschichten wie Erderwärmungen gibt und so weiter. Aber das sind alles Themen, die uns irgendwie als Christen beschäftigen sollen, wenn wir wachsam sind. Und viele, viele andere. Und wenn wir lesen, was vorher und nachher steht in diesem Text, dann geht es ja genau um diese Dinge. Wir sollen wachsam sein unserer Welt gegenüber. der Geschichte gegenüber, dem, was um uns herum geht. Und vorher und nachher, wenn ihr diese Texte mal lesen wollt zu Hause, ist das Ganze ein bisschen düster. Und dann kommt so, wie mittendrin dieser Text, selig ist, der da wacht und so weiter. Also es ist ein Text, der uns eigentlich glücklich machen sollte, der uns aufstellen sollte, der uns zufrieden machen sollte, mitten in einer doch eher dunklen Situation vor und nach diesem Text. Es sollte so etwas wie ein Licht sein. Nun bewahren, das tut heute auch die ganze Welt. Die ganze Welt redet von Nachhaltigkeit und niemand weiß so ganz genau, was man eigentlich damit meint. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, in einem Lexikon ein bisschen nachzulesen, was das eigentlich bedeutet. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es eigentlich nichts anderes bedeutet, als das, was ganz am Anfang der Bibel steht: Ich soll die Erde nicht nur bebauen, sondern eben auch bewahren. Bewahren soll ich diese Erde, zum Beispiel. Aber es gibt noch andere Dinge, vor der mich Gott bewahren soll, zum Beispiel von Fehlern, von Dummheiten. Oder wenn ich ein paar Texte weitergehe in der Offenbarung, ich soll die Worte dieses Buches bewahren. Und in unserem Text, da soll ich was ganz anderes bewahren, meine Kleider. Und eigentlich ist ja das etwas ganz Logisches. Also wenn ich Kleider einkaufen gehe, dann bewahre ich die irgendwie sorgfältig auf. Ich schaue zu, dass diese Kleider nicht unbedingt gerade dreckig, schmutzig werden. Ich schaue zu, dass es da nicht Löcher rein gibt. Wobei Löcher, du kannst ja schon löchrige Jeans kaufen. Also das mit den Löchern stimmt nicht mehr so. Die sind dann ganz neu und die bewahrst du ja dann auch. Also Kleider bewahren wir. Wir möchten ja diese Kleider nicht nur einmal tragen, sondern vielleicht die Männer 10 Jahre, die Frauen vielleicht ein halbes Jahr. Ja, so ist das. Aber im Text geht es nicht darum, dass ich die Kleider bewahre, sondern es geht im Text darum, dass ich die Kleider am Leib bewahre. Also wie kann man sowas schreiben? Dass ich die Kleider nicht ausziehe, darum geht es im Text. Das ist dann so, wenn ein Dieb mitten in der Nacht kommt, dann schau zu, dass du wenigstens Kleider anhast. Das sagt eigentlich dieser Text. Für mich wäre eher logisch das Umgekehrte. Schau zu, dass du keine Kleider anhast, dann erschrickt der Dieb und geht wieder. Der Text macht für mich nicht so viel Sinn, so wie er da steht. Also zieh auf alle Fälle in der Nacht etwas über, wenn du schlafen gehst, damit, wenn der Dieb kommt, du etwas anhast. Also ohne etwas zu schlafen geht laut diesem Text gar nicht. Obwohl man, ich habe das so mir sagen lassen und gelesen, damals eigentlich eher nichts anhatte in der Nacht. Und jetzt könnten wir da stundenlang diskutieren, was ist gesund, etwas anhaben, nichts anhaben. Der Text sagt ganz klar, du musst etwas anhaben. Wir könnten da stundenlang darüber diskutieren und philosophieren. Mein Schwiegervater, der hat so Lufthäuschen gebaut auf seinem Land. Da kann dann jeder tun, wie er will. Aber der Text sagt, glücklich ist, wer die Kleider anhat. Eigentlich völlig unlogisch zur damaligen Zeit. Und wenn wir jetzt hier diskutieren würden, wie wir wären morgen noch dabei. Und so müssen wir ein bisschen weiterlesen. Ich schlage mal auf das erste Buch Mose, Kapitel 3. Und da lese ich Vers 7. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Dieses Nacktsein, von dem hier die Rede ist, meint eigentlich, sie wurden sich bewusst, dass sie Fehler gemacht hatten, dass sie eine Sache getan hatten, die nicht gut war, etwas, was nicht in Ordnung war. Da wurde ihnen plötzlich bewusst. Und nun versucht man natürlich, auch wenn mir jemand sagt, du hast da was falsch gemacht, ich versuche diese Fehler irgendwie zuzudecken. Und das erste Menschenpaar hat symbolisch dann sich so Schurze gebastelt aus Feigenblättern, die dann doch nicht gehalten haben. Also jetzt kommt jemand zu mir und sagt, Martin, du hast das und das falsch gemacht. Und dann kenne ich aber den Heinrich. Der Heinrich, der sitzt jetzt da. He? Und der Heinrich, der ist eigentlich schuld, der hat mich dazu verleitet, dass ich die und die Sache gemacht habe. Und jetzt sage ich das dem Heinrich, weißt du, wenn du nicht gewesen wärst, dann hätte ich das niemals getan. Niemals. Also Heinrich, du bist schuld. Und so hat es das erste Menschenpaar gemacht. Ja, weißt du, die Frau, ja, die Frau halt. Ja. Und dann ist es weitergegangen. Und am Ende war weder die Frau schuld noch der Mann, sondern es war Gott. Gott hat ja dann den Baum, den Blöden, da in den Garten gesetzt. Also ist Gott eigentlich schuld, dass wir, Adam und Eva, das gemacht haben. Aber ich bleibe es bei meinem Heinrich. Ich rede ihm das so ein, dass er jetzt wirklich glaubt, ich bin schuld. Er hat nun meine Schuld auf sich genommen. Und ich bin frei. Ich habe ja nichts getan. Und dann gehe ich vielleicht in der Nacht schlafen. Ich erwache mitten in der Nacht. Und ich merke, oh je. Es ist immer noch da. Ich habe das zwar dem Heinrich eingeredet und am Schluss hat es vielleicht sogar geglaubt, aber meine Schuld, die ist immer noch da. Die ist nicht weg. Dieser Fehler, den ich gemacht habe, er ist immer noch da, er belastet mich. Und jetzt greift Gott ein in Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Diese Blättergewänder, die haben nicht gehalten. Die sind immer wieder weggeflogen. Jetzt kommt Gott und gibt ihnen Kleider. Da hast du was. Und jetzt sieht man deine Blöße, deine Fehler nicht mehr. Ich deck mit diesem Kleid deine Fehler zu. Aber Gott ist irgendwie noch gerecht. Er sagt auch, wisst ihr, es wird wieder vorkommen, dass ihr Fehler macht. Es wird wieder vorkommen, dass ihr Dinge tut, die nicht in Ordnung sind. Ihr werdet damit immer wieder Schwierigkeiten bekommen. Aber dieses Kleid deckt immer alles wieder zu. Mein Kleid deckt dir deine Fehler zu. Deine Fehler zählen nicht mehr. Und wisst ihr, es gab noch Zeiten, ich habe die noch erlebt, da gab es in der Schule noch Wandtafeln. Da konnte man etwas schreiben und in der Pause mussten wir als Schüler dann diese Wandtafeln reinigen. Und wehe, du hast es nicht richtig getan. Du musstest ein zweites Mal ran. So dass man wirklich nichts mehr lesen konnte, was da drauf stand. Und so ist es, wenn Gott deine Schuld zudeckt. Da steht nichts mehr. Ich habe vor einigen Wochen mit einem Freund gesprochen, der hat gesagt, weißt du, es ist schon eigenartig. Der allmächtige, allwissende Gott vergisst meine Fehler. Könnt ihr euch das vorstellen? Der vergisst das. Der will das gar nicht mehr wissen. Im Gegensatz zu uns. Jetzt trifft mich der Heinrich nach 10 Jahren wieder. Und er sagt, weißt du noch, Martin, damals? Oder umgekehrt, ich treffe irgendjemanden nach 10 Jahren, weißt du noch damals? Und wir holen das Ganze, was eigentlich schon vergeben war, wieder hoch und diskutieren wieder darüber. Gott deckt zu, dann ist es weg. Er will es gar nicht mehr wissen. Es ist nicht mehr der Rede wert, wie diese Wandtafel, die da gereinigt worden ist. Gehen wir zurück zu diesem Text in Offenbarung 16, Vers 15. Da kommt ja einer, der Dieb. Und wenn wir Matthäus 24 dazu nehmen, dann ist der Dieb niemand anders als Jesus Christus. Der kommt da irgendeinmal ganz unerwartet. Das Bild wird von der Nacht genommen. Und wenn Jesus kommt, dann bedeutet das auch irgendwie Gericht. Für die einen ist das Gericht endlich Befreiung und für die anderen ist das Gericht ewiger Tod. Und ich weiß, dass wir manchmal so unsicher sind, was uns in dieser Zeit dann geschehen soll. Sind wir auf der Seite derjenigen, die gerettet sind, oder sind wir auf der Seite derjenigen, die verloren gehen? Du hast ja von Jesus dieses Kleid bekommen. Auf welcher Seite stehst du dann? Wenn du ja von Jesus alles bekommen hast, dass du gerecht gesprochen wirst, auf welcher Seite stehst du dann? Es gibt nur eine Seite. Du bist auf der Seite derjenigen, die gerettet sind. Aber es gilt nicht nur dann, sondern es gilt auch jetzt schon. Denn das Kleid trägst du ja jetzt schon. Du hast es ja bekommen. Du hast es ja angenommen. Jesus Christus hat das für dich am Kreuz von Golgatha bewirkt. Und es liegt einzig und allein daran, dass wir zu dieser Tat auf Golgatha, zu diesem Kleid, Ja sagen. Und wir alle haben schon mal Ja gesagt. Ich weiß, dass das für uns Menschen ein bisschen schwierig ist, auch für mich. Einfach Ja zu sagen zu einer Sache und die dann hinzunehmen und überzeugt davon zu sein, dass ich nun auf der Seite derjenigen bin, die gerecht gesprochen werden. Ich habe manchmal das Gefühl, ich könnte ja auch irgendetwas. Ich könnte ja Gott auch noch beweisen, wie gut ich bin. Wie gut ich zum Beispiel den Sabbat halten kann. Wie gut ich gewisse Dinge selber zustande bringe. Wie gut ich durch Äußerlichkeiten mich verändern kann und dadurch besser werde. Besser vielleicht als der, der neben mir sitzt gerade. Ich kann mehr. Ich leiste mehr. Ich bin besser. Ich habe mal eine Geschichte gelesen. Da steht auf einem riesengroßen Feld, auf einer grünen Wiese, steht ein weißes Haus. Schneeweiß. Alle haben dieses Haus bewundert. Was, so ein weißes Haus habe ich noch nie gesehen. Dann beginnt es zu schneien. Und um das Haus herum liegt immer mehr Schnee. Und die Menschen denken, komisch, das Haus war doch einmal weiß. Es ist gar nicht mehr so weiß, wie wir das uns immer gedacht haben. Das ist ein Bild für uns Menschen. Wir möchten uns manchmal mit Gott messen. Wir fühlen uns ganz gut. Wir fühlen uns toll, einmalig. Weil wir das und jenes tun, ich möchte jetzt gar nicht die Liste aufzählen. Wir wissen, wovon ich spreche. Aber wenn dann Christus, wenn wir uns dann mit Christus vergleichen, haben wir keine Chance. Wir sind dann nicht mehr so weiß, sondern eher grau, so wie das Haus im Schnee. Adam und Eva wollten genau dasselbe tun. Wir haben einen Fehler gemacht, den müssen wir zudecken. Jetzt müssen wir Leistung bringen, jetzt müssen wir irgendetwas tun. Sie haben Schürze geflochten, die haben nicht gehalten. Und manchmal habe ich das Gefühl, je mehr wir tun wollen, je besser wir werden wollen, je unglücklicher werden wir und je schlechter werden wir. Aber Jesus greift ein, auch in dein und mein Leben, oder hat eingegriffen, und er gibt dir dieses Kleid. Das hält ewig, dieses Kleid. Kein halbes Jahr, keine 10 Jahre, ewig, solange du lebst. Oder soll ich sagen, solange du tatsächlich bei Gott bleiben willst? Denn du kannst dieses Kleid ausziehen. Aber sonst zieht es dir niemand aus. Du kannst sagen, ich habe genug von diesem Gott. Ist mir eigentlich völlig egal, dieser Gott. Dann zieh dieses Kleid wieder aus. Aber Jesus, das Lamm Gottes, welches genau das für dich bewirkt hat, dass du ein Kleid tragen darfst am Kreuz von Golgatha, wird traurig sein, wenn du dieses Kleid wieder ausziehst. Ich habe von Gericht gesprochen. Verstehst du jetzt, warum du in der Nacht dieses Kleid nicht ausziehen sollst? Wenn du dieses Kleid ausziehst und du hast aber gar nicht das Bedürfnis, dieses Kleid jemals auszuziehen, aber wenn du es tust und der Dieb kommt, dann bist du verurteilt. Dann stehe ich vor dem Richter als einer, der verloren ist. Und deshalb ist diese Seligsprechung, möchte ich fast sagen, zieh das Kleid nicht aus. Und wir haben gar kein Bedürfnis, dieses Kleid auszuziehen. Das ist die gute Nachricht. Gläubige wollen dieses Kleid gar nicht ausziehen. Sie wollen es anbehalten. Es macht gar keinen Sinn, dieses Kleid auszuziehen. Du hast es ja bekommen. Und so ist die, ich sag's mal so, die Aufforderung von diesem Text, die: zieh das Kleid niemals aus. Und die Antwort, die wir geben: nein, Herr, ich habe keine Lust, dieses Kleid jemals auszuziehen. Nein, Herr, ich sehe kein Bedürfnis, dieses Kleid auszuziehen. Denn dieses Kleid ist für mich Rettung. Danke, Herr Jesus. Amen.